So, in den Liedern hat es schon ein bisschen vielleicht angeklungen, um was für ein Thema es heute gehen könnte. Das Thema wird sein, die Geschichte des Opfers. Wenn ich frage, was ist das zentrale Element des christlichen Glaubens, was würde man sagen? Das zentrale Element, manche haben es um den Hals hängen. Hier ist es nirgends. Totenauferstehung. Ja, ich würde sagen, das Kreuz, das meinte ich damit. Das Kreuz Christi. Um das besser zu verstehen, und ich glaube, es ist schwierig für uns wirklich zu verstehen, was der Herr Jesus dort erlitten hat für uns. Um das besser zu verstehen, ist es hilfreich, uns die verschiedenen Opfer in der Bibel mal anzuschauen. Denn das Sühneopfer Christi am Kreuz, das ist zwar das wichtigste Opfer, das je passiert ist, da wird wahrscheinlich jeder hier zustimmen, aber es ist bei weitem nicht das erste Opfer, von dem die Bibel redet. Und ich denke, es ist sehr hilfreich, wenn wir uns mal einige Opfer, nicht alle, wäre zu viel, im Alten Testament anschauen und schauen, was die zu sagen haben oder was für Merkmale dort betont werden. Wenn wir das zusammennehmen, sehen wir nämlich ein klareres Bild auf das, was der Herr Jesus selbst am Kreuz getan hat. Das heißt, ich hoffe, dass wir jetzt mal, wenn wir den Überflug durch die ganze Bibel gemacht haben, in den nächsten 3 Stunden ungefähr, halbe Stunde oder 40 Minuten, dass wir dann mal genauer sehen oder einige Aspekte des Kreuzes Christi besser verstehen können. Kleine Lockerungsübung am Anfang. Ich habe eine Frage. In welchem Buch der Bibel kommt der Begriff Opfer am häufigsten vor? Welcher Mose? Und im Neuen Testament? Römer. Kannst du mal die Folie anschmeißen? Also, hier eine Verteilung des Begriffs Opfer. Also 3. Mose, 2. Mose, das kann man sich vorstellen. Jawohl, das redet von Opferdienst. Wir sehen auch irgendwie bei Chronik und Richter, dass da immer wieder was geopfert wird. Bei Hesekiel, da ist natürlich der Abschnitt 40 bis 48 von dem neuen Tempel mit dem neuen Opferdienst. Im Neuen Testament fand ich es ganz interessant zu sehen, dass der Begriff gar nicht so oft vorkommt, aber im Hebräerbrief auf einmal viel öfter als überall sonst wo. Aber wir wollen, wie gesagt, einfach mal kurz darüber gehen jetzt nicht die ganzen einzelnen Dinger da durch, das wären doch ziemlich viele, aber so ein paar, kannst du wieder wegnehmen, die Folie. Ich fange hier einfach mal ganz vorne an. Die Opfer gehen wir mal der Reihe nach durch. Das allererste Opfer, das in der Bibel indirekt beschrieben wird, ist ja das Opfer von, oder das Opfer im Zusammenhang mit Adam und Eva. Adam und Eva waren ungehorsam, später mal. Sie stürzten damit die ganze Menschheit in eine von Gottes Fluch oder in eine Welt, die unter Gottes Fluch steht. Das müssen wir uns klar machen. Von nun an, durch den Ungehorsam, war der Mensch von Gott getrennt. Von da an brauchte es ein Opfer, um diese Trennung wieder aufzuheben. Das allererste Opfer ist eben indirekt. Das ist ein Opfer, das Gott gemacht hat. Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren und Gott hat ihnen Fellkleider gegeben. Okay, das ist jetzt ein indirektes Opfer oder ein Opfer eben von Gott. Wir wollen uns jetzt mal die Opfer anschauen, die von Menschen dargebracht wurden. Das erste Opfer, das Menschen dargebracht haben, müssen wir nur ein Kapitel weitergehen. Da können wir, die eine Bibel dabei haben, können ja mal aufschlagen. Genesis Kapitel 4, 1. Mose 4. Da lesen wir die Geschichte von Kain und von Abel. Ich lese mal die Verse 3 bis 5 vor. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Es geht mir jetzt gar nicht darum, warum er das eine Opfer ansah, das andere nicht. Es geht mir mehr um die Frage, warum die beiden auf einmal von sich aus auf die Idee kamen, Opfer darzubringen. Gott hatte das in dem Sinn nicht gefordert. Sehr wahrscheinlich ist hier der Gedanke der Tribut, gewissermaßen ein Großkönig oder die Unterwerfung unter die Herrschaft Gottes. Kain und Abel haben schon ziemlich lange in der gefallenen Schöpfung gelebt. Es war ihnen wahrscheinlich auch gar nicht mehr bewusst, dass es vorher mal was Besseres gab. Sie haben viel auch Gutes genossen. Es ist letztlich dieselbe Schöpfung, in der auch wir leben, wo wir sagen können, es gibt sehr, sehr viel Gutes, obwohl es eine gefallene Schöpfung ist. Und sie haben vielleicht erkannt, dass Gott der große Schöpfer ist und dass es sinnvoll ist, ihm auch irgendwas zurückzugeben, irgendwas für ihn zu tun. Und deshalb haben sie Opfer gebracht. In diesem ersten Opfer können wir lernen, dass wir durch Opfer Gott das zurückgeben, was ihm eigentlich von Rechts wegen bereits gehört. Die Tiere, die der Kain geopfert hat, die hatte Gott auch letztlich erschaffen. Die Tiere, die Abel geopfert hat, oder dass der Ertrag, den Kain von den Früchten des Erdbodens gegeben hat, alles hat Gott letztlich erschaffen. Aber man gibt es ihm zurück, um ihm irgendwie Dankbarkeit zu zeigen. Das ist der Sinn, würde ich jetzt mal sagen, vom ersten Opfer. Dann gehen wir mal weiter, 4 Kapitel weiter, 1. Mose 8. Da ist ein zweiter Schritt, ein zweites Opfer wird hier beschrieben. Noah kommt wieder an Land, die Flut ging gerade über die ganze Welt hinweg, hat alle Menschen außer Acht hinweggewischt. Und dann lesen wir Verse 20 und 21. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Noah hatte zum Glück von einigen Tieren mehr als zwei eingepackt in seine Arche. Das heißt, er konnte nach der Sintflut einige Tiere opfern, ohne dass die Rasse oder ohne dass die Art dann ausgestorben ist. Hier geht es in erster Linie um Danksagung. Alle Menschen wurden getötet, nur Noah und seine Familie, die wurden verschont. Was ist das für eine Gnade? Das Gericht Gottes ging über die Welt. Der Noah kann sehr, sehr dankbar sein und das drückt er aus in seinem Dankopfer. Er macht ein Brandopfer, opfert einige Tiere quasi komplett, werden die verbrannt bei dem Brandopfer. Was hier auffällt in Vers 21, das finde ich ganz, ganz schön. Da steht, 1. Mose 8, Vers 21, dass dieses Opfer etwas bei Gott bewirkt. Und zwar steht da, und der Herr roch den, bei mir steht lieblichen Geruch, aber schöner ist, wörtlich wäre der Geruch der Beruhigung oder den beruhigenden Geruch. Gott roch den beruhigenden Geruch des Opfers. Gott war zornig gewesen über die Welt. Der hat richtig sauer reagiert, wollte erst alle umbringen, dann hat Noah Gnade gefunden und dann durch dieses Opfer beruhigt sich der Zorn Gottes. Gott kommt wieder zur Ruhe. Das ist eine tolle Sache. Die Sünde ist zwar weiterhin noch irgendwie da geblieben, Noah und seine Söhne haben auch weiterhin später gesündigt, aber Gott hat immerhin gesagt, ich werde den Erdboden nicht mehr oder ich werde nicht mehr alle gleichzeitig wegwischen, alle gleichzeitig umbringen. Durch dieses Opfer können wir lernen, manche Opfer bewirken etwas bei Gott. Sie können seine Haltung uns gegenüber ändern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir springen wieder ein bisschen weiter zu dem Opfer Abrahams. Lesen wir öfters, erste Stunde auch, ein besonderes Opfer. Abraham sollte seinen Sohn opfern. Ich lese hier 1. Mose 22, erstmal den Vers 2. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und dann Vers 10. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, erstmal Vers 10. Und Abraham streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben, tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Das war eine schockierende Nachricht für Abraham. Der hatte erst im hohen, hohen Alter einen Sohn bekommen. Und einige Kapitel hier vorher hat Gott noch gesagt, als er über die Zukunft erst von Ismael, dann von Isaak gesagt hat, dass er einen Bund aufrichten will mit Isaak und eben nicht mit Ismael. Dieser Isaak, der hatte eine Verheißung, der hatte eine Zukunft. Und auf einmal soll der Abraham ihn opfern. Und zwar nicht in Form von Weihen, sondern in Form von Brandopfer wiederum. Schlachten, töten, komplett verbrennen. Das hat der Abraham erstmal nicht verstanden. Aber wie hat er reagiert? Wie hätten wir reagiert? Also Abraham hat einfach gehorcht. Da lesen wir nichts anderes. Aber im letzten Moment, dann gibt Gott einen Stellvertreter. Und das ist wieder was ganz Besonderes. Hier lesen wir von dem Widder als Ersatz. Gott prüft den Abraham aufs Extremste. Der Abraham zieht mit. Der Abraham hat den Glauben. Der Abraham vertraut Gott. Wir lernen hier, dass Gott einen Stellvertreter für den dass Gott einen Stellvertreter akzeptiert für denjenigen, dessen Leben er fordert. Gott akzeptiert einen Stellvertreter. Und in dem Fall sogar, Gott stellt dieses Opfer selbst. Gott hat selbst dafür gesorgt, dass der Widder da ist. Nächste Opfer finden wir in 2. Mose am Anfang, 2. Mose 12. Hier ist das Volk Israel schon für einige Jahre in der Gefangenschaft in Ägypten versklavt. Die wollen da raus, aber der Pharao lässt sie nicht. Gott schickt eine Plage nach der anderen. Und zum Schluss, letztlich als 10. Plage, kommt die Warnung Gottes an den Pharao. Da wird ein Engel des Todes umhergehen und wird jede Erstgeburt in Ägypten töten. Ja, er wird erstmal jede Erstgeburt überhaupt da töten. Und dann wird für Israel ein neues Opfer eingeführt, das Passahlamm. Das heißt, Israel hat auf einmal die Chance, oder alle Erstgeborenen vor allen Dingen, die haben die Chance zu überleben, die haben die Chance, ein Passahlamm zu schlachten. Das Passahlamm, das musste einjährig sein, das musste makellos sein und es musste getötet werden und das Blut musste an den Türrahmen gestrichen werden. Aber das Besondere an dieser Prozedur war, Israel hatte eine Möglichkeit, dem Gericht Gottes zu entgehen. Das Gericht Gottes war klar über das ganze Land Ägypten. Israel wohnte in Ägypten, aber konnte durch dieses stellvertretende Opfer wiederum, dieses Passahlamm, dem Gericht entgehen. Warum musste das Blut an die Türrahmen gestrichen werden? Warum gerade das Blut? Das ist ja doch ein bisschen eklig, wenn ich mir das zu Hause vorstellen würde, dass ich das machen müsste. In 1. Mose 9, Vers 4, muss man jetzt nicht aufschlagen, aber da lesen wir, ihr dürft das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Das heißt, das Blut steht für das Leben, das Blut steht für die Seele selbst. Im Blut ist alles drin. In dem Fall ist ganz klar auch wieder das Passahlamm ein Ersatzopfer. Gott will, dass da überall einer stirbt. Das ist das Gericht Gottes. Aber Israel hat die Möglichkeit, einen Ersatz zu stellen. Man darf ein Opfer geben und dadurch wird der eigene erstgeborene Sohn verschont. Gott zeigt, dass er einen Unterschied macht zwischen Israel und zwischen dem Rest der Welt. Das finde ich eine tolle Sache. Weiter geht es nach der 10. Plage. Was macht Gott? Oder was machen erstmal die Ägypter? Die schicken Israel raus, so schnell wie geht, nehmt alles Gold mit, Hauptsache ihr haut ab. Und dann bringt Gott sie zu dem Berg Sinai und schließt einen Bund mit ihnen. Das Volk wird ausgesondert aus den Nationen. Das Volk wird gewissermaßen Gottes Eigentumsvolk. Gott sagt, ich bin euer Gott und ihr sollt mein Volk sein und um mein Volk zu sein, gebe ich euch das Gesetz. Und dann geht es los, dass Gott, ja, dass das Volk erstmal ein heiliges Volk wird, dass es weiß, was es tun muss und anders handeln kann als alle Menschen um Israel her. Durch dieses Passahopfer lernen wir wieder einige Punkte. Diejenigen, die durch das stellvertretende Opfer, also das Passahlamm, verschont wurden, sind Gottes Eigentum geworden und für Gott geweiht. Diejenigen, die durch das Opfer verschont sind, die sind das Eigentum Gottes, die sind Gott geweiht. Und das Blut ist so wichtig, das Blut des Opfers. Wenn Gott das Blut sieht, dann geht er verschonend vorüber. So ja auch die Bedeutung von dem Passa vorübergehen. Okay, jetzt kommt nicht mehr ein direktes Opfer, jetzt will ich mal den ganzen Opferdienst von Israel betrachten. Bis hierher waren immer so eher einzelne Opfer, einzelne Personen haben Opfer dargebracht, nicht regelmäßig, sondern mal hier, mal da, wie sie sich halt geführt gesehen haben. Jetzt wird der Opferdienst Israels eingeführt. Durch das Gesetz kam der rein und wird Schritt für Schritt aufgeschlüsselt. Und das Buch 3. Mose, was wir vorhin hatten, das tut sehr, sehr genau beschreiben, was es da gibt. Es gibt einen regelmäßigen Opferdienst, ein Morgenopfer, ein Abendopfer, das finden wir noch im 2. Buch Mose. Aber 3. Mose beginnt direkt mit den 5 Arten von Opfern: Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, Sünd- und Schuldopfer. Ganz, ganz, ganz viel geht auf einmal um Opfer. Auch wird nochmal gesagt: Ja, was muss das für ein Opfer sein? Das muss rein sein, das muss makellos sein. Und es wird erklärt, dass letztlich einem unschuldigen Opfer das Leben genommen wird und das Blut vergossen wird. Das Opfer kann eigentlich gar nichts dafür. Dieses Tier ist unschuldig. Was kann das dafür, dass der Mensch gesündigt hat, dass der Mensch Schuld auf sich geladen hat? Dieses Opfer wird stellvertretend umgebracht. Das sieht man immer wieder, redet man im 3. Mose vom Handauflegen. Wenn jemand ein Brandopfer bringt, dann lege er seine Hände auf das Tier und dann wird es geopfert. Das Tier, das stirbt an meiner Stelle. Das Zeichen lässt sich von dem Handauflegen. Ich mache mich mit dem Tier eins und das geht in den Tod und ich darf leben. Auch hier lesen wir immer wieder, dass das Blut vergossen wird. In 3. Mose 17, Vers 11 steht noch mal etwas genauer wie vorhin in der 1. Mose-Stelle bei Noah. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Also 3. Mose 17, Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Das Blut ist so wichtig. Immer wieder geht es genau darum. Das Größte, was beschrieben wird in 3. Mose, ist der große Versöhnungstag, die das schon mal gehört haben. Einmal im Jahr ging der hohe Priester alleine ins Allerheiligste rein und durfte dort anwesend sein. Immerhin, er durfte sonst nie dort sein, aber einmal im Jahr durfte er das, und zwar mit dem Blut von einigen Opfertieren. Er musste Sühnung erwirken, erstmal für sich, er musste total gereinigt sein, und dann durfte er in den Tempel oder erstmal in die Stiftshütte rein, ins Heiligste und dann sogar hinter den Vorhang in das Allerheiligste gehen. Was war da gewesen? Da stand die Bundeslade. Die Bundeslade war der Ort, wo Gott gewohnt hat. Darüber war die Wolkensäule bei der Wanderung durch die Wüste. Nach später noch war das der Ort, da ist Gott. Dort durfte er hin, dort durfte der Hohepriester das Blut auf den Sühnedeckel drauf sprengen. Wir kennen das, es ist so eine Holzkiste, Akazienholz außen innen mit Gold und dann eine dicke Holzplatte obendrauf, der Sühnedeckel, und nochmal auf dem Sühnedeckel ja die beiden Cherubim. Das heißt, Gott guckt gewissermaßen von oben rein. In der Lade selbst, da lag unter anderem das Gesetz. Genau. Er konnte durch diese Prozedur Sühnung erwirken für sich und für das ganze Volk. Er konnte Blut auf diese Bundeslade machen und hat so Sühnung erwirkt. Was machte das Volk in dieser Zeit? Das lesen wir wieder im 3. Mose 16, Vers 29. Da steht: Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Das Volk sollte innehalten. Das war ein ganz besonderer Tag. Da ging es um Sühnung für das ganze Volk. Und die sollten ihre Seelen demütigen. Die sollten einfach mal zur Ruhe kommen. Auch für uns ist das immer wieder gut, mal zur Ruhe zu kommen vor Gott. Ich finde, die erste Stunde ist hier so eine ähnliche Sache, wo man innehält, wo man ruhig ist, wo man den Herrn betrachtet und seine eigene Seele demütigen kann. Okay, wenn wir uns diesen Opferdienst angucken, Opfer, 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 für alles muss man Opfer bringen, überall wurden Tiere geschlachtet. Was lernen wir daraus? Es liegt Gott offensichtlich ziemlich viel an unserer Heiligkeit, an meiner Heiligkeit und an deiner Heiligkeit. Wie lebe ich mein Leben? Das ist eine wichtige Frage. Für bewusste Sünden musste man selbst ein Opfer bringen. Ein Sündopfer, ein Schuldopfer, ein Brandopfer. Man konnte auch Friedensopfer bringen. Aber wenn ich wusste, ich habe was falsch gemacht, dann musste direkt jemand sterben. Knallhart. So war der Opferdienst. Zusätzlich wurde auch noch an diesem großen Versöhnungstag Sühnung erwirkt für das ganze Volk. Beides spielte immer wieder zusammen. So war der Opferdienst erklärt. Wie ging es dann weiter? Das Ganze lief und lief und lief. Über Jahrhunderte immer gleich. Jeden Morgen, jeden Abend, jeden ersten Tag der Woche, jeden Neumond wurden die gleichen Opfer gebracht. Immer, immer, immer wieder. Und genau das ist das große Problem. Die Opfer, die haben einfach nicht befreit von der Sünde. Wir haben eine Sünde in uns und die ging da einfach nicht weg. Viel schlimmer noch, durch diese ganzen Opfer wurde uns vor Augen geführt, wie sündhaft wir eigentlich sind. Oder gerade damals für Israel, aber wir können uns heute überlegen, wie oft müsste ich ein Tier schlachten? Jeden Tag, immer wenn ich gesündigt habe. Das ist total schlimm. Und es geschieht immer nur noch routinemäßig und es geschieht immer nur noch oberflächlich. Wie machen wir Dinge, wenn wir sie immer und immer und immer wieder machen? Einfach nur noch als Routine, einfach nur noch, weil wir es immer gemacht haben. Und das will Gott aber gar nicht. Gott liegt es nicht daran, Rituale zu sehen. Der will eine Umkehr im Herzen. Der will, dass wir ein fleischernes Herz haben, dass wir nicht ein steinernes Herz haben, dass wir auf den Herrn achten, dass wir für den Herrn brennen und nicht einfach nur Rituale abspulen. Und deswegen schickt der Herr letztlich auch Propheten, die immer wieder sagen, was macht ihr da eigentlich? Ich kann eure Opfer nicht riechen. Ich will das gar nicht. Was ihr da macht, ist Mist. Kehrt endlich mal im Herzen um. Obwohl Gott letztlich den Opferdienst gegeben hat, will er ihn doch in dieser Form nicht haben, wie er praktiziert wird. Letztlich, nachdem alles schief und schief und schief läuft, tut Gott sein Volk verbannen. Schickt sie in die Gefangenschaft, schickt sie nach Babylon. Tempel ist weg, alles ist weg. Vielleicht werden sie ja dann lernen. Was geschieht nach den 70 Jahren der Gefangenschaft? Sie kommen zurück, sie bauen den Tempel wieder auf. Alles läuft weiter wie zuvor. Aber eine Sache ist anders. Was ist anders in dem Tempel vor der Gefangenschaft und dem Tempel nach der Gefangenschaft? Ein Element fehlt. Die Bundeslade ist nicht mehr da. Nach der Gefangenschaft ist das Allerheiligste leer. Gott war nicht mehr in ihrer Mitte. Gott hat sie verlassen. Die konnten zwar noch irgendwelche Opfer machen, aber die konnten am großen Versöhnungstag nicht mehr Sühnung für das Volk erwirken, weil die Bundeslade weg war. Israel konnte dem Gericht Gottes ja nicht mehr entfliehen. Gott hat ein Gericht, wie damals bei Ägypten, so auch immer wieder mit jedem Einzelnen. Gott ist gerecht. Und wenn ich aber kein Opfer mehr geben kann, stellvertretend, ja, dann muss ich selbst bezahlen. Und Israel hatte jetzt genau dasselbe Problem wie Ägypten. Die hatten keine Möglichkeit, irgendein Ersatzopfer zu finden. Das heißt, der Unterschied, den Israel hatte von den Heiden, der war damit dahin. Und das war ein großes Problem. Was aber viele nicht angesehen haben, die haben ihre Opfer einfach weitergemacht. Das ist klar, man kann natürlich stur sein Ding einfach weiterfahren. Aber Gott war von Israel gewichen. Und dann, Jahrhunderte später, lesen wir von einem sechsten Opfer insgesamt. Und das ist das Opfer Jesu Christi. Ein Opfer wie keines zuvor, absolut einmalig in der Geschichte. Dieses Opfer macht alle zukünftigen Opfer überflüssig. Gott erfüllt den Bund, den er schon ganz früher mal in 1. Mose 22, Vers 18 mit Abraham geschlossen hatte. Da hat er geschrieben, in deinem Namen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Hat er damals schon dem Abraham gesagt. Und jetzt auf einmal stellt Gott ein Opfer. Er nimmt kein Opfer von seinem Volk an, er stellt das Opfer selbst. Er selbst schickt seinen Sohn Jesus Christus in die Welt, der stellvertretend für dich und für mich stirbt. Er sendet seinen Sohn, der lebt hier, der gibt sein Leben als ein für Gott annehmbares Opfer. Das ist ein Opfer, mit dem er was anfangen kann. Christus erfüllt alles, was die alttestamentlichen Opfer bedeuten. Sein Blut erwirkte wirklich Sühnung für Sünden und versöhnte das Volk Gottes mit Gott. Er konnte als Mensch, als makelloser, als sündloser Mensch wirklich die Schuld auf sich nehmen. Kein Opfer zuvor konnte das. Das waren alles Tiere, die konnten nur bildhaft ein Opfer sein. Aber Jesus Christus konnte wirklich das für Gott annehmbare Opfer sein. Das ist was ganz, ganz anderes. Er wirkt Sühnung für sein Volk, aber interessant an dem Fall ist, dass seit Christi Tod der Begriff Volk Gottes ein bisschen weiter gefasst wird. Geht nicht mehr nur um Israel, sondern wir wissen es alle. Gottes Volk beinhaltet Menschen aus allen Nationen der Erde und wir gehören da auch dazu. Als Bestätigung, dass Gott sein Opfer angenommen hat, weckt er ihn anschließend auch noch aus den Toten auf. So, kannst du das nächste Bild mal anschmeißen? Gut, nochmal kurz auf die Hauptmerkmale der Opfer eingehen möchte ich. Das habe ich relativ viel, zack, 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 eins nach dem anderen abgespult. Hier haben wir wieder alle sechs, oder wie viele haben wir hier, fünf Opfer, die alttestamentlichen vor uns. Und ich habe nochmal kurz aufgeführt, welchen Aspekt, welches Merkmal wir bei diesem Opfer sehen können. Erste, Kain und Abel, da ging es um die Danksagung für das, was man von Gott bekommt. Gott sorgt dafür, dass wir Essen haben, dass wir Weiden, Tiere haben, dass es uns versorgt und wir geben davon Gott zurück. Das war die Einstellung von Kain und Abel. Bei Noah ging es um die Besänftigung. Ein Gericht zog über die Welt und eine Familie wurde verschont. Gottes Zorn legte sich durch das Opfer. Gottes Denken hat sich geändert dadurch. Gott wurde besänftigt. Bei Abraham sehen wir die völlige Hingabe. Abraham bekommt eine schockierende Nachricht, aber er zieht mit, er macht das. Und dann lesen wir von dem Prinzip der Stellvertretung. Ein Widder darf geopfert werden anstelle des Sohnes Isaak. Noch mehr, der Widder wird von Gott selbst gestellt. Abraham muss ihn nicht selbst anschleppen, hat ihn nicht selbst gehabt, sondern Gott stellt das Opfer. Das lernen wir bei Abraham. Dann kommt das Passa-Opfer. Hier sehen wir das Konzept des makellosen Lammes. Das Lamm musste ohne Fehl sein, ohne Tadel. Also das musste natürlich ein reines, also klar, war ein reines Tier, aber musste ohne Fehler sein. Das sehen wir hier. Und es geht besonders um das Blut, das an die Türrahmen gestrichen werden musste. Hier wird das Blut viel mehr als noch vorher betont. Anschließend die Absonderung des Volkes. Wir können, denke ich, einiges auf uns auch anwenden und sehen, dass wir auch ein abgesondertes Volk sind, dass wir auch nicht mehr alles mit der Welt um uns her gemein haben. Die levitischen Opfer, die zeigen nochmal ganz klar, dass ein Opfer Sühnung für Sünden bringt. Ganz konkret, ich habe gesündigt, ich muss irgendetwas geben, um die Schuld, die ich vor Gott habe, zu sühnen. Diese Punkte sehen wir. So, machst du die nächste Folie bitte. Dann würde ich gerne systematische Zusammenfassung geben über das Opfer Christi. Christi hat mit seinem Opfer, wie ich schon gesagt habe, alle Opfer im Alten Testament zusammengefasst oder erfüllt. Die Opfer im Alten Testament geben uns sozusagen eine Vorabinterpretation des Opfers Christi. Und es ist schade, dass die Juden ganz oft das, ehrlich gesagt, noch nicht verstehen, weil die so viel in ihrem Alten Testament, in ihrer Bibel, in ihrer Tora haben, was von unserem Herrn Jesus redet. Es ist wunderbar, dass wir ihn kennenlernen durften, dass er uns errettet hat, Aber man kann schon ganz, ganz viel im Alten Testament über diesen Herrn lesen und lernen. So, wir beginnen hier das Grundproblem der Menschheit. Sünde und die daraus resultierende Schuld vor Gott. Wir alle haben schon mal gesündigt. Gott hat uns ein Gesetz gegeben, 10 Gebote zum Beispiel, hat noch mehr gegeben, aber da sehen wir alle, dass wir Sünder sind. Und dass wir ein Problem haben, weil wir haben Schuld vor Gott. Gott ist gerecht, Gott ist heilig, der kann keine Gemeinschaft damit haben. Dieser Gott ist zu Recht zornig auf uns, weil wir gegen ihn rebellieren. Das ist die Grundhaltung des Menschen. Er rebelliert gegen Gott. Er tut, was er will, obwohl er so handeln soll, wie Gott es will. Das heißt, Gott muss den Menschen richten. Wir Menschen brauchen eine Möglichkeit, seiner Strafe zu entgehen. Ansonsten haben wir ein Problem. Ansonsten werden wir selbst gerichtet. Das heißt, wir brauchen ein Sühneopfer. Wenn wir kein Sühneopfer haben, wird Gott uns richten. Und wenn Gott uns richtet, dann sind wir auf ewig gerichtet. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt Jesus Christus ins Spiel. Punkt 1. Christus kam, um stellvertretend zu sterben. Dieses Prinzip der Stellvertretung hatten wir schon bei Abraham, hatten wir schon beim Passahlamm. Der Widder, eben dieses Passahlamm, wurde genommen statt Isaak, das Passahlamm statt dem Erstgeborenen. Jesus Christus wurde stellvertretend für uns gegeben. Wir hätten sterben müssen. Jesus Christus ging ans Kreuz. Er wurde juristisch gesehen anstelle des Sünders getötet. Das könnte man nachlesen in Jesaja 53, aber die Verse sind, denke ich mal, bekannt. Der Herr Jesus nahm die Strafe auf sich, die wir eigentlich verdient hätten. Das finde ich eine großartige Sache. Genau, erster Punkt war, er kam, um stellvertretend zu sterben. Jesus Christus kommt, um den Zorn Gottes zu stillen. Was ist eigentlich Zorn Gottes? Ich lese mal einen Vers aus Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist der Zorn Gottes, den jeder Mensch hat, erstmal, wenn sich da nicht irgendwas dran ändert. Und dieser Jesus Christus kam, um diesen Zorn zu stillen. Diesen Zorn finden wir gewisserweise auch bei Noah. Gott war zornig auf die Menschheit und hat sie durch die Flut weggewaschen. Aber dann kommt das Opfer von Noah, von dem ich schon gelesen habe. Der Herr roch den lieblichen oder den beruhigenden Geruch und der Herr sprach, ich werde den Erdboden nicht mehr verfluchen. Gottes Zorn wird gestillt. Punkt 3. Der Herr Jesus kam, um Sühnung für Sünde zu bewirken. Was genau bedeutet Sühnung? Ein Wort, das man wahrscheinlich nur im christlichen Bereich kennt. Ich weiß nicht, ob man das sonst vielleicht irgendwo juristisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein komisches Wort. Das hebräische Wort für Sühne bedeutet ganz einfach bedecken. Das heißt, das Sühneopfer bedeckt unsere Sünden. Das kann man wiederum sehr gut am großen Versöhnungstag oder Bedeckungstag dann eben feststellen, wenn der Priester, wie gesagt, einmal im Jahr ins Heiligtum reingeht, vor die Bundeslade geht und Blut sprengt auf den Sühnedeckel der Bundeslade. Dann guckt Gott runter von den Cherubim. Und was sieht er? Er sieht nicht mehr das Gesetz, das von unseren Sünden spricht, sondern er sieht das Blut des Opfers. Das Blut bedeckt sozusagen die Gesetzestafeln. Das Blut bedeckt unsere Sündhaftigkeit. Das Blut des Christus bedeckt uns in dieser Hinsicht, wäscht uns rein, sodass Gott unsere Sünden nicht mehr sieht, wenn er uns ansieht, sondern er sieht das Blut des Herrn und sein Zorn ist dadurch gestillt. Das finde ich eine ganz großartige Sache. Punkt 4. Christus kam, um Erlösung für jeden zu bewirken, der umkehrt und glaubt. Jesus Christus hat damit diesen gesamten levitischen Opferdienst, der über Jahrhunderte ging, erfüllt. Was ganz, ganz wichtig ist heutzutage, ist nicht mehr ein blutiges Opfer, sondern das ist ein persönlicher Glaube an ihn, an Jesus Christus. Und durch diesen Glauben können wir die Stellvertretung von Christus anerkennen. Durch Glaube an Jesus Christus können wir das für uns zu eigen machen. Falls irgendeiner hier, falls du diesen Schritt noch nicht getan hast, was hält dich davon ab? Was hält dich davon ab, das Opfer Christi im Glauben anzunehmen und ewig vor dem Zorn Gottes bewahrt zu sein? Wenn du das machst, dann bist du aus der Sklaverei der Sünde befreit. Du bist frei. Du kannst ein neues Leben führen in Christus, zur Ehre Gottes. Wir haben hier begonnen, das Grundproblem der Menschheit, Sünde, die Lösung. Jesus Christus starb als das letzte Opfer. Warum ist Jesus Christus das letzte Opfer? Weil er das einzig wahre Opfer ist. Er ist eigentlich das einzige Opfer, das je von Gott wohl angesehen war. Die Opfer im Alten Testament, die waren alle Vorschattungen. Das waren auch Opfer, die haben vielleicht zu der Zeit, war das richtig, die zu opfern. Aber die konnten Sünde nicht wegnehmen. Aber Jesus Christus, das einzig wirksame Opfer, das je dargebracht wurde. Er ist ein sündloser Mensch geworden. Er war sündloser Mensch hier auf der Erde. Er war auch Gott, aber am Kreuz trug er als sündloser Mensch unsere Schuld. Das Opfer Jesu Christi ist einzigartig. Wir wissen, dass es keine zweite Chance geben wird nach dem Tod, wenn wir Jesus Christus nicht haben. Und wir wissen auch, dass es keinen anderen Weg in den Himmel gibt, außer durch Jesus Christus. Gut, jetzt haben wir, also die Folie kann auch wieder aus, einen Streifzug gemacht durch die ganze Bibel. Mehr oder weniger manches gelesen, manches nicht gelesen. Was ist die Frage von mir, was können wir selbst tun, um uns den Himmel zu verdienen? Gar nichts. Einfach nur gar nichts. Ich habe hier mal zwei Punkte von den Reformationen aufgeführt, sozusagen Solus Christus und Sola Fide. Allein Jesus ist der Weg und allein durch den Glauben können wir diesen Weg in Anspruch nehmen. Das sind die ganz, ganz entscheidenden Dinge. Das sind die sechs Opfer. Aber es gibt auch noch ein siebtes Opfer. Es gibt auch noch ein Opfer, das heute für uns praktisch relevant ist. Nicht nur theoretisch, was schon abgeschlossen ist, was wir annehmen dürfen, sondern ein Opfer, das wir praktisch tun dürfen. Und das folgt auf die Errettung. Wir kennen es alle. In Römer 12, Vers 1, da steht, dass wir unser Leben als ein lebendiges, als ein heiliges und als ein Gott wohlgefälliges Opfer darbringen sollen. Das heißt, in unserem Leben können wir ein Opfer sein. Das errettet aber nicht mehr von der Sünde, sondern das tun wir aus Liebe Gott gegenüber, weil er uns errettet hat. Es ist eine Folge dieser Errettung. Gott hat uns gewissermaßen ausgesondert. Er hat das Opfer gestellt, genau wie Israel damals am Berg Horeb, da hat er auch uns ausgesondert als ein für ihn heiliges Volk. Wir sollen heilig sein. Wir müssen nicht bei jedem Quatsch in der Welt mitmachen. Wir sollen lebendig sein. Wir sollen auch hier in der Gemeinde lebendig sein und nach außen hin Menschen lebendig vom Glauben erzählen. Und wir sollen Gott wohlgefällig leben in dem, was wir tun. Dieses Opfer des Lobes kann jeder persönlich darbringen. Aber wir können es auch, das ist auch wunderbar in diesem Land, wo wir Freiheit haben, uns zu versammeln. Wir können auch als Gemeinde jeden Sonntagmorgen ein Opfer des Lobes darbringen, wenn wir den Tod des Herrn verkünden, bis er kommt. Ist das nicht wunderbar?